Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht jetzt um das Priestertum der Frau, eine sehr grundsätzliche Frage, weil es darum geht, welche Verbindlichkeit hat das Tun und Handeln unseres Herrn Jesus Christus? Ist er zeitbedingt, ein Kind seiner Zeit, oder ist er ganz frei davon? Konkret wird diese Frage dann so gestellt: In dieser Hinsicht war Christus von den soziologischen Umständen abhängig. Es war damals im Judentum, im Unterschied zur griechisch-römischen Welt, schlichtweg nicht möglich, eine Frau als Apostolin einzusetzen und in das apostolische Amt hineinzunehmen, weil die Frau in der Öffentlichkeit und im Judentum der damaligen Zeit eben keine Rolle und keine Bedeutung hatte. Karl Rahner, ein großer Theologe, dem ich sonst in vielen Punkten folge, argumentiert 1977 in dieser Richtung: Für das Verhalten Jesu und seiner Apostel genügt zur Erklärung das damalige kulturelle und gesellschaftliche Klima, in dem sie handelten und so handeln mussten, wie sie gehandelt haben. Also er beruft sich auf das kulturelle Klima, auf die soziologischen Gegebenheiten, die damals so waren. Wenn das Verhalten Jesu allein aus den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen abgeleitet werden könnte, dann wäre auch für die heutige Situation eine Anpassung zu fordern, nämlich die Zulassung der Frau zum Weihepriestertum. Also da geht es um sehr viel, aber das ganz Grundsätzliches, nämlich um die Frage der geschichtlichen Faktizität des Willens Jesu und der Apostel. Entweder ist das für uns zweitrangig oder es ist der unverrückbare Bezugspunkt christlichen Verständnisses der Geschichte und der Heilsgeschichte. Das hat enorme Konsequenzen für unsere Sicht auf den Herrn, für unsere Orientierung am Evangelium. Denn wenn Christus in vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur bei der Frage der Zulassung der Frau zum Amt, zeitbedingt ist, dann muss ich immer fragen, was ist sonst noch zeitbedingt? Und es wird vieles und alles auf den Prüfstand kommen müssen. Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Das ist für mich das Entscheidende. Und da müssen wir auf die Person Jesu Christi schauen. Denn nirgends im ganzen Evangelium nicht wird er als reines Individuum dargestellt, wo es um die persönliche Biografie von ihm geht. Er ist vielmehr, so Gerhard Lohfink, über seine Einmaligkeit hinaus immer Urbild, Typus und Vorausbild, Präfiguration, also von all dem, was dann kommen wird, ganz entscheidend. Vor 14 Tagen bin ich auf das Evangelium des Tages eingegangen mit dem Leprosen, mit dem Aussätzigen, um dieser Frage jetzt konkret nachzugehen. Wie hat Christus sich im Hinblick auf die Umgebung und die Denkvoraussetzungen der damaligen Zeit sich verhalten? Bei Hiob 18,13 heißt es: Lepra ist der erstgeborene Sohn des Todes. War damals nicht heilbar, absolut tödlich und eine enorme Ansteckungsgefahr ist von dieser Krankheit ausgegangen. Nach Levitikus 14 deshalb, wie auch heute bei solchen Krankheiten, die sich durch Ansteckung verbreiten, Berührungsverbot, interessiert den Herrn nicht. Ausdrücklich heißt es, er berührte ihn. Er hätte ja auch mit einem Machtwort den Mann heilen können. Schauen wir jetzt einfach mal so verschiedene Gruppen durch. Das erste war jetzt mal die Kranken, auch unter dem Aspekt rein, unrein. Denn eine Krankheit in diesem Sinn, Lepra, hat nach damaligem Verständnis die Leute unrein gemacht. Alle Zöllner und Sünder kamen zusammen, um ihn zu hören. Lukas 15,1. Die Zöllner hatten damals die Zollrechte gepachtet von der jüdischen Regierung, von reichen Großgrundbesitzern und teilweise auch von den Römern. Und sie haben in deren Auftrag das Geld der Bevölkerung eingetrieben. Johannes der Täufer ermahnt sie: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und als Jesus in das Haus des Oberzöllners von Jericho, Zachäus, einkehrt, sagt er: Wenn ich zu viel gefordert habe, erstatte ich vierfach zurück. Vierfach zurückerstatten, das war eine Vorschrift des Alten Testamentes. Also wenn jemand Unrecht getan hat, muss er es wieder gut machen, indem er vierfach zurückgibt. Geld aus Zolleinnahmen wurde Diebesgut gleichgesetzt. Das heißt, bei Almosensammlungen der Synagoge wurde es nicht akzeptiert. Der Ausdruck Geld stinkt nicht, also Geld kann ich annehmen, egal es von wem kommt, hat damals nicht zugetroffen. Geld stinkt sehr wohl. Und wenn es von einem Zöllner kommt, dann stinkt es so, dass man es gar nicht annimmt. Außer es ist von seinen privaten Einnahmen. Also wenn er irgendeine andere Einnahmequelle hat. Aber von den Zolleinnahmen hat man nichts genommen. Klaus Berger nennt die Zöllner arme Schweine, weil sie Druck von oben hatten und Hass von unten. Also sie waren in dieser Sandwich-Position. Und dazu kam noch, dass die Pharisäer in der damaligen Zeit meinten, das Ideal des Tempels, die kultische Reinheit, auf das alltägliche Leben übersetzen zu müssen. Und das hat viele Probleme mit sich gebracht. Um das zu erreichen, haben sie sich dann kultisch gereinigt, mit Wasser ihre Hände abgewaschen vor dem Essen. Das steht nirgends so im Alten Testament, aber sie wollten eben diese Reinheit des Tempels, des Priesters auch im Alltag haben. Vieles hat unrein gemacht. Der eheliche Verkehr, die Monatsblutung der Frau, Berührung von bestimmten Gegenständen, war Martin einige Tage lang unrein. Der Zöllner hat nun, um die Steuerkraft zu schätzen, die Wohnungen der Leute betreten. Er hat Kleider, Lebensmittel berührt, also er lebte berufsmäßig in einem Zustand der Unreinheit. Und nicht nur, Christus ist nicht nur zu ihnen gegangen, weiter heißt es bei Lukas 15,2, er ist sogar mit ihnen. Das Mahl war ein starkes Zeichen damals, anders als heute bei uns. Es ist nicht nur ein einfaches Sättigungsmahl, sondern es ist ein Zeichen der Gemeinschaft mit Gott und untereinander.